Podcast, das Spezial.
Hallo zusammen zu diesem Podcast Spezial. Mein Name ist Nora Wager und ich bin Redakteurin für die Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Ich beschreibe euch jetzt mal ein Bild und ich wette, dass viele von euch direkt wissen, worum es hier heute geht. Im Hintergrund ist ein blauer Himmel, ein sonnengelbes Kornfeld und in der Ferne sieht man ganz klein so einen Bauernhof. Wir sehen vorne ein Fahrrad und auf dem Lenker, da steht stolz ein Hahn. Auf dem linken Pedal, da steht eine kleine graue Maus und auf dem anderen Pedal ein rosanes Schweinchen. Habt ihr es erkannt? So sieht das Cover von Freunde aus. Das Kinderbuch wurde von Helme Heine geschrieben und ist Anfang der 80er Jahre herausgekommen. Das Buch wurde in viele Sprachen übersetzt und wird bis heute weltweit gelesen. Vielleicht haben einige von euch das als Kinder schon vorgelesen bekommen oder lesen das jetzt selbst ihren Kindern vor. Helme Heine, der hat aus diesem Kinderbuch über Freundschaft vor mehreren Jahren auch mal ein Theaterstück gemacht. Und genau das wird jetzt am WLT in Castrop-Rauxel aufgeführt. Das Theaterstück, das unterscheidet sich relativ stark vom Buch. Es gibt nämlich einen Kriminalfall zu lösen. Lieder werden gesungen, aber die Botschaft, die soll die gleiche sein. Freundschaft. Wie sich Buch und Stück unterscheiden, darüber sprechen wir später nochmal. Damit ihr aber schon mal einen Eindruck davon bekommt, spiele ich euch hier mal ein paar kleine Szenen aus dem Stück vor.
Ich werd im Land Franz von Hahn genannt. Bin überall als der König bekannt.
Immer wieder auf und nieder, immer wieder auf und nieder, immer wieder auf und nieder, immer wieder auf und nieder.
Freundschaft ist ein großer Schatz und hat im kleinsten Herzen Platz. Freundschaft!
Wir haben für den Podcast die Möglichkeit bekommen, mit Helme Heine ein Interview zu führen. Helme Heine wohnt allerdings seit vielen Jahren nicht mehr in Deutschland, sondern in Neuseeland. Deswegen haben wir unser Interview über Zoom geführt. Das hört man natürlich auch am Ton. Der klingt nicht so wie sonst hier in unserem Studio. Helme Heine, der berichtet im Interview, wie Freund überhaupt entstanden ist und wie viel Arbeit hinter dem Entwickeln von so einem Kinderbuch steckt. Wir konnten für den Podcast aber nicht nur mit Helme Heine sprechen, sondern auch mit Michaela Michi Cordes. Sie ist Theaterpädagogin am WLT und berichtet ziemlich spannend darüber, wie Kinder heute Freunde wahrnehmen. Aber zuerst einmal um die halbe Welt nach Neuseeland und zu Helme Heine. Was war die Idee hinter Freunde? Gab es da irgendwie besondere Freundschaft, ein Ereignis, was sie inspiriert hat, Freunde zu schreiben?
Ja, die Grundidee hatte ich ja in Johannesburg. Und ich wollte ein Buch kaufen für einen Kindergeburtstag. Und was ich dort gesehen hatte, so in den Buchhandlungen, das fand ich alles so, ja, so schwach von der Geschichte her, dass ich, also ich war mit Freunden da und habe so laut gesagt, also ich glaube, das kann ich besser. Und darauf haben die gesagt, ja, mach doch mal was. Und dann hat man natürlich nach einem Thema gesucht. Und da wir ja damals, wir hatten ja ein eigenes kleines Theater in Johannesburg und hatten auch ein eigenes Kabarett, so wie die Lachen-Schieß-Gesellschaft, politisch-literarisches Kabarett, Sauerkraut hieß das, war ich natürlich an einer Geschichte interessiert. Also ich wollte jetzt nicht was machen, ich hatte auch keine eigenen kleinen Kinder und ich wollte eben eine Geschichte erzählen, so wie wir haben Stücke von Shakespeare aufgeführt, da hat mich die Geschichte, sagen wir mal, von Macbeth interessiert, also die war spannend und dann fiel mir aber ein, ich war ja mit meinen Freunden da gewesen, habe gedacht, also Mensch, vielleicht machst du mal was über eine Freundschaft. Und dann entstand der Gedanke, okay, aber dazu braucht man ja im Grunde genommen, wenn ich ein Buch mache über Freundschaft, ich kann ja sagen, also überall wird es, ach, you're my best friend, also unsere Freunde, die Politiker sagen Freundschaft, alle reden von Freundschaft, aber das hören die Kinder auch, aber trotzdem sind die meisten ja nur Bekannte oder was immer. Es gibt es ein Symbol für die Freundschaft. Davor hatte ich die Gedanken, hatte gesagt, wie viele Leute gehören da zur Freundschaft? Wenn einer da ist, dann ist es ein Narziss. Zwei, das ist das Normale in der Freundschaft. Aber ich wollte ja auch die Probleme zeigen in der Freundschaft und habe gesagt, es müssen drei sein. Und dann habe ich nach einem Symbol gesucht, das ohne Worte Freundschaft symbolisiert. Da kann man sich die Hand geben und auf die Schulter klopfen, aber das ist alles von nicht glaubwürdig genug oder war mir nicht glaubwürdig genug. Bis mir dann einfiel, die müssen etwas tun, was niemand von ihnen alleine kann. Und da fiel mir das Fahrrad ein. Und dann fand ich natürlich, Franz von Hahn setzt sich auf den Lenker, der kann lenken. Der dicke Waldemar hat die Kraft, der kann die Pedale treten und Johnny Mauser, das ist der Kopf, der hält die Balance. Das ist die drei. Um jetzt also weiter den Gedanken zu spinnen, dann sagt man, wie sind sie denn auf die drei Figuren gekommen? Das ist der Franz von Hahn, der dicke Waldemar und Johnny Mauser. Ich habe natürlich versucht, drei gegensätzliche Typen mir auszudenken. Und da hatte ich bei dem dicken Waldemar, da hatte ich gedacht, in Deutschland ist dort der Helmut Kohl, das ist der Dicke, der also mit, und dem muss ich ja gegenüberstellen, sagen wir, einen etwas elegischen Typ, und das war für mich Franz von Hahn, der wie wir Künstler, der versucht abzuheben, aber die Schwerkraft holt ihn immer wieder ein. Und dann habe ich gesagt, es muss ja noch einer sein, der muss einen Kopf haben, sonst könnte er gar nicht überleben, und das war Johnny Mauser. Ja, und so ist also der Grundgedanke dieses Buches entstanden.
Wenn man das Buch liest, die Figuren, die reden ja nicht besonders viel. Da gibt es jetzt keine Sprechblasen, da sind keine haufenweise Seiten an Text, sondern es ist alles sehr, sehr dezent. Die Bilder sind sehr, sehr groß. Wie haben Sie das geschafft, dass man trotzdem auch Jahre nachdem man die gelesen hat, immer noch sich genau an die Persönlichkeiten erinnert, die Sie gerade beschrieben haben?
Ja, also das ist etwas, was so ein Bilderbuch unterscheidet im Grunde genommen von meine Bilderbücher, von den meisten, weil mich interessiert im Grunde genommen der Charakter, der hinter denen ist. Die müssen ja typisch sein. Und deshalb entwickle ich jetzt nun so einen Charakter. Also bleiben wir jetzt beim Hahn. Dann überlege ich mir, was hat ein Hahn? Der hat also einen Kamm, was immer es ist. Aber der hat den Kamm, wenn ich den von vorne zeichne, dann ist das nur ein roter Strich. Deshalb hat er den Kamm zum Beispiel auf dem Kopf, wie Napoleon, seinen Hut. Oben, der ist immer quer. Da dachte ich, kann man, ne? Und der kann den an. Und dann fange ich an, diese Figur zu zeichnen, zu illustrieren, zu entwerfen. Dann hänge ich die an die Wand und versuche, diese Figur auch zu drehen. Habe ihm deshalb auch einen Schwanz gegeben, wie ein Regenbogen, sehr aktuell heute. Und dann fange ich an, neben diese Figur Eigenschaften mir vorzustellen, was diese Figur mag oder nicht mag. Also zum Beispiel Franz von Hahn möchte vielleicht fliegen. Das ist eine Sache. Aber welche Musik würde der hören? Hört der Schlager oder klassische Musik vielleicht? Und genauso mache ich das mit dem dicken Waldemar. Wovor hat er Angst? Vom Sonnenbrand vielleicht oder vom Mücken? Das schreibe ich daneben. Das taucht nie auf in dem Buch, aber erst dann werden die Figuren immer wahrhaftiger. Das ist das Wichtige dahinter, dass ich also diese Figuren unbewusst fülle, sodass sie dann also sich auch in dem Buch richtig bewegen. Das habe ich übrigens auch also in der Regie gemacht, wenn ich mit Schauspielern gearbeitet habe und sage, also bekannte Figur, nehmen wir Willem Tell. Und wenn Willem Tell nun auf seinen eigenen Sohn schießen muss, der einen Apfel auf dem Kopf hat, dann sagen die Schauspieler vielleicht den Text richtig, aber ich unterhalte mich mit ihm und sage, schau mal, glaubst du, wie viele Kinder hat Willem Tell? Hat er 10 Kinder oder ist das sein einziger Sohn, den er hat? Wie sicher fühlt er sich? Was ist so? Steht er politisch links oder rechts? Und dann auf einmal erwacht in den Leuten eine Figur, eine innere Figur, wie sie sich auch den Willem Tell vorstellen können. Und dann auf einmal wird das, was sie sagen, das Gesprochen, gewinnt einfach an Richtigkeit. Das ist also etwas, das ist ein langer Prozess. Und dann fange ich immer noch nicht an, das Buch zu schreiben. Dann entwickle ich ein sogenanntes Leporello, wo ich also das Buch mal jetzt mir vorstelle, wie könnte das dann aussehen. Ich habe ja erstens nur maximal eine Seite Text an einem Bilderbuch und ich habe maximal 32 Seiten. Das ist drucktechnisch, anders geht das nicht, weil sonst wird das Buch zu teuer. Und was passiert auf Seite 1, was auf Seite 2, 3? Und da mache ich kleine Skizzen und hänge die als Leporello an meine Wand. Und dann fiel mir plötzlich ein, jetzt habe ich nur ein Beispiel mit dem Fahrrad. Ich müsste aber auch ein zweites Beispiel beweisen, dass sie Freunde sind. Und da habe ich das entwickelt, das Boot, dass sie ein Boot finden. Das Boot hat einen zerbrochenen Mast und hat kein Ruder und hat ein Leck. Für Freunde, richtigen Freundschaft, können sie das nur zusammen besegeln. Nämlich Franz von Hahn stellt sich auf den Mast, breitet die Flügel aus, er ist das Segel, Johnny Mauser steuert hinten mit einem zerbrochenen Ruder und der dicke Waldemar sagt, was mache ich? Da sagen sie, du stopfst das Loch mit deinem Schinken drin. Und so entwickle ich immer wieder, stelle ich die Freunde vor. Und wenn man dann mit Freunden spricht, dann sagt man, alle Freunde sind gleich. Ja, 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 alle Freunde sind gleich. Und dann beweise ich in einem Bild, dass das doch nicht so ist, weil die wollen die Kirschen pflücken. Und dann stellen sie sich nicht übereinander wie die Bremer Stadtmusikanten, dass der dicke Waldemar unten ist und der Johnny Mauser oben, sondern dass der Johnny Mauser unten steht und Franz von Hahn in der Mitte und oben drauf steht der dicke Waldemar, der die Kirschen pflückt. Und da weiß jedes Kind, ah ja, doch, also so geht's doch nicht. Also ich arbeite manchmal auch konträr zum Text, um die Kinder auch aus der Reserve zu locken. Das ist ganz wichtig. Und dann zum Schluss sage ich, also wir schwören die drei, also wir wollen uns niemals trennen, wie das in der Freundschaft ist. Und dann als nächstes beweise ich eben, dass der Franz von Hahn schon im Mauseloch stecken bleibt. Und bei dicken Waldemar halten sie sich nicht aus, da stinkt es. Und auch der Hühnerstange, die ist zu Gewicht, die bricht zusammen. Und dann habe ich an diesem Schlussbild lange gesucht, bis man dann sagt, aber jeder ging allein in sein Bett, aber richtige Freunde träumen voneinander. Das ist also eine ganz harmonische Entwicklung, die also ähnlich wie eine Inszenierung oder wie in einem Drehbuch, die man vornimmt. Und das ist in allen meinen Büchern so. Und vor allen Dingen muss die Geschichte elementar sein, weil meine Bücher werden ja verkauft in 45 Ländern. Was weiß ich, was ein japanisches Kind von der Vorstellung hat von Freundschaft oder ein südamerikanisches Kind oder. Also das heißt, ich muss also eine Inszenierung machen. Und deshalb hat für mich ein Bilderbuch ist keine Geschichte, die ich mit hübschen Bildern versehe, sondern es ist eine inszenierte Geschichte. Es ist dem Theater näher, als dem Film näher, als dem Roman zum Beispiel.
Jetzt haben Sie das Theater gerade schon selbst angesprochen und dass die Freunde kommen ja hier in Castrop ins Theater. Als ich mich nochmal an das Buch erinnert habe und auch nochmal durchgeblättert habe, da dachte ich, wie wollen die das denn machen? Allein schon das Fahrrad und die reden nicht so viel in dem Buch. Und da dachte ich, wie wollen die das nur umsetzen? Sie haben ja auch mit dem WLT Kontakt gehabt. Wie setzt man das denn um, so ein Buch, so ein Kinderbuch?
Naja, ich hatte natürlich ich habe vorher schon ein Theaterstück geschrieben, das ist Freunde. Das haben die übernommen in Castrop-Rauxel, dieses Theaterstück. Und ich hatte da auch schon Lieder geschrieben und alles. Und ich will Ihnen als Beispiel mal sagen, also in dem Theaterstück zum Beispiel, da hieß es nur, die Freundschaft ist ein großer Schatz und hat im kleinsten Herzen Platz. Aber dieses Freundschaftslied, was ich geschrieben hatte, zum Beispiel für das Theaterstück, das ich auch mal aufgeführt habe, heißt, willst du kostenlosen Kuchen, musst du einen Freund besuchen. Pflückst für ihn ein Blümelein, freundlich lädt er dich dann ein und zum Abschied einen Kuss, vielen Dank, bis bald und Schluss. Und dann singen alle, die Freundschaft ist ein großer Schatz und hat im kleinsten Herzen Platz. Freunde teilen in der Not, Mücken, Tränen, Hemd und Brot. Diese Weisheit ist bekannt und wird ganz häufig angewandt. Leichter trägt sich jedes Leid, wenn man es auf drei verteilt. Die Freundschaft ist ein großer Schatz im kleinsten Herzenplatz. Gesundheit, Ruhm, Erfolg und Glück, das gibt's nur für den Augenblick. Das Schicksal liebt das Würfelspiel. Mal ist zu wenig, mal zu viel. Die Freundschaft aber bleibt bestehen, egal woher die Winde wehen. Dann wieder, die Freundschaft ist ein großer Schatz und hat im kleinsten Herzen Platz. Und in letzter Seite, die Freundschaft gibt's bei Mensch und Tier. Sie macht aus jedem Ich ein Wir. Die Freundschaft wärmt, ist still und leise, auf eine ganz besondere Weise. Sie fordert nicht, vermeidet Schein. Sie ist, das ist genug zum Sein. Das sind sehr anspruchsvolle Texte dabei. Die sind in diesem Theaterstück leider dann weggefallen, nur in dieser letzten Zeile. Aber ich ziele eben immer in all meinen Büchern höher, weil ich glaube, die Mütter, also ich schreibe jetzt nicht für 4- bis 6-Jährige, sowas gibt es ja, oder von 6 bis 8 oder 8 bis 10, sondern ich meine, ein Buch oder ein Theaterstück muss mit der Person, die dies besehen, wachsen. Da sitzen auch die Eltern, die Mütter drin. Sollen die sich nun langweilen? Und das ist mir bei der Theaterinszenierung hier in Castrop-Rauxel, ist mir das ein manches gekürzt worden, was ich persönlich gerne drin gehabt hätte. Aber damit muss man leben. Das ist also etwas, da hat jeder Autor mit zu tun. Aber trotzdem muss doch irgendwo die Geschichte trotzdem lebendig bleiben.
Hat das in Kaspar Brausel geklappt, dass die Geschichte lebendig geblieben ist am Ende?
Ja, es hat geklappt. Also ich hatte ein paar Wünsche hatte ich. Die haben zum Beispiel diese Kirschbaum-Szene. Die haben die richtig wie die Bremer Stadtmusikanten übereinander gestellt. Dass Franz, der Johnny Mauser drüben wäre. Da hätte ich gerne zum Beispiel, dass man da dagegen gearbeitet hätte. Ich hätte, aber sonst, ich hatte wenig Kontakt zu ihnen. Ich habe ein klein wenig eingreifen dürfen. Also die haben mich gefragt über das Drehbuch, über das Bühnenbild. Und ich hatte sie gebeten, noch einmal die Kostüme zu überdenken. Die waren mir nicht klar genug abgegrenzt. Weil der Johnny Mauser ist ja der Größte gewesen von allen. Also das war gewöhnungsbedürftig. Und den hätte ich auch gerne größere Ohren gehabt. Also von der Sinn her. Aber ansonsten finde ich, also ist das wie jede Inszenierung. Und muss jeder Regisseur die Freiheit haben, es so zu machen, wie er es gerne möchte.
Sie haben vorhin schon ein bisschen Einblick gegeben, wie Freunde entstanden ist. Wie lange arbeitet man denn an so einem Buch, an dem Kinderbuch? Also erinnern Sie sich noch grob, wann Sie angefangen haben und wann Sie gesagt haben, jetzt, da ist es fertig?
Naja, es ist dann irgendwann, bin ich mit diesem Leporello fertig. Und normalerweise, was ich dann mache, dann fange ich an, also zu zeichnen. Und dann stelle ich plötzlich fest, also hier ist die Geschichte, da kommen Sie an. Und sie gehen also, und dann arbeite ich auch von links nach rechts. Und dann kommt jemand und dann stelle ich fest, also ich sollte vielleicht doch eine Gegenbewegung haben. Also, dass einer plötzlich von rechts, von links ins Bild kommt. Sowas, das muss ich dann, das kann ich heute technisch kontern, so ein Bild. Das ist also eine schöne Sache. Aber was entscheidend ist, sowas, ist dann, wenn ich es umsetze in die Farbe, dann verändert sich so ein Bild natürlich auch. Das heißt, wem gebe ich welche Farbe? Und zu welcher Tageszeit mache ich das? Und welches Wetter ist da? Und so weiter. Das erarbeite. Aber was für mich eben ganz wichtig ist, dass ich niemals illustriere, was ich mit den wenigen Worten beschreibe. Also ich will Ihnen ein Beispiel geben. Jetzt unabhängig von den Freunden. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, dann sitzt da der dicke Waldemar und weint bittere Tränen. Einer von den Freunden, weil die anderen Freunde ihn verlassen haben. Und dann beschreibe ich ganz genau, wo er sitzt im Gras und was immer es ist. Oder er sitzt im Stall und weint. Dann sind also nur von 99 Illustratoren, malen die dann den dicken Waldemar, wie er im Gras sitzt oder im Stall sitzt und weint. Dann kann der Leser nur noch vergleichen, wie er sich das vorstellt hat und wie ich mir das vorstelle. Ich würde dann unter Umständen sagen, ich illustriere die Trauer von ihm. Ich lege nicht Wert darauf, wie Tränen laufen und habe einen Lichtreflex in der Träne, sondern ich zeige vielleicht den Stall in einer Abendstimmung aus 100 Meter Entfernung. Und da sehe ich im Stall, da brennt noch Licht und da sitzt der dicke Waldemar und weint. Das überlasse ich dem Leser. Und dann kriegt das Ganze auch, hat der Leser auch noch mehr Freiheit. Ich will dem Leser ja auch nicht die Fantasie nehmen. Und da beginnt erst die Kunst auch der Illustration. Ich werde oft gefragt, also was ist so, warum ist die Freundschaft so was Elementares? Ich glaube, wir Menschen und alle, wir haben ist die große Sehnsucht nach Freundschaft. Wir sprechen alle über die Liebe. Und die Liebe wird eben auch sehr oft verwechselt mit Sex. Und dann denken wir daran und dann gibt es heute die Kinder und alle, die groß werden auch. Es gibt Scheidungen und wir haben ja bei diese beiden. Und wenn man sich Liebe und Freundschaft anschaut, dann ist die Liebe etwas, die ist fast passiv. Also mir kann zum Beispiel, mich kann ein Pfeil treffen und plötzlich bin ich verliebt. Das ist in der Freundschaft nicht möglich. Es gibt keine plötzliche Instant-Freundschaft, sondern in der Freundschaft muss ich aktiv sein. Ich muss an den Freund werben und muss für den Freund da sein und so weiter. Und Freundschaft, eine wahre Freundschaft, hält ja auch oder sollte halten ein Leben lang. Während die Liebe ist vergänglicher auch so weiter. Und die Freundschaft ist ja unabhängig von Schönheit oder von Klasse oder Rasse oder was auch immer. Und die Freundschaft überwindet ja auch, also gerade in unseren Zeiten, also den Rassismus, wahre Freundschaft oder den Nationalismus, das Alter und Geschlecht. Die Freundschaft ist viel, noch viel zeitloser als die Liebe.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben am anderen Ende der Welt.
Nein, mache ich gar nicht. Mache ich gerne. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank. Ihnen auch noch einen schönen Abend. Helmer Heine hat sich also ziemlich viele Gedanken darüber gemacht, wie er die Botschaft von Freundschaft rüberbringen kann. Aber wie wird das denn bei Kindern aufgenommen, die das WLT-Stück sehen? Michaela, kurz Michi Cordes, ist Theaterpädagogin am WLT. Was das genau heißt, was sie da macht, das erklärt sie gleich selbst. Aber das Spannende ist, sie hat mit den Kindern Proben von Freunde besucht und selbst erlebt, was das Stück und was Theater so mit Kindern anstellen kann. Michi, dann stell dich doch vielleicht einfach mal vor, was ist dein Job am WLT?
Ich bin in der Theaterpädagogik, also ich bin Theaterpädagogin und ich bin seit März diesen Jahres am WLT.
Was macht man denn als Theaterpädagogin? Also ich könnte jetzt raten, aber es ist besser, wenn du es sagst.
Ja, ein anderes Wort wäre auch Kulturvermittlung. Wir machen Vorbereitungsworkshops mit Schulklassen oder Nachbereitungsworkshops, Nachgespräche. Wir erstellen die Materialmappen für die Schulen. Wir bieten Projekte an. Schulen können jederzeit auf uns zukommen und sagen, wir hätten da gerne ein Theaterprojekt. Geht da was?
Und dann kümmerst du dich drum.
Ja, genau. Wir sind in der Theaterpädagogik zu dritt, wovon eine Stelle ist Koordination und zwei Theaterpädagoginnen sind wir. Genau.
Jetzt sitzen wir ja heute hier im Podcast, weil Freunde von Helmer Heine nach Castrop-Rauxel kommt. Hast du das Buch als Kind gelesen?
Ich habe es auf jeden Fall vorgelesen bekommen. Ich erinnere mich an diese Bilder. Das ist das, woran ich mich gut erinnern kann. Und diese übereinander gestapelten Tiere und dieses Bild mit dem schrägen Fahrrad, das, ja, an das erinnere ich mich.
Wie hast du damals reagiert oder wie kam die Idee auf, wir wollen dieses Stück zum WLT holen?
Kleine Anekdote. Ich habe erst vor einer Stunde die Praktikantin im Auto gefragt, die ist 14 Jahre alt, macht ein Schülerpraktikum bei uns. Welches Thema interessiert dich? Was würdest du gerne auf der Bühne sehen? Deine MitschülerInnen, deine FreundInnen? Nach ein paar Momenten sagt sie Freundschaft. Das fand ich sehr bemerkenswert, dass das ein wichtiges Thema ist. Gut, die war jetzt 14 Jahre alt, aber Freundschaft ist ein wichtiges Thema. Klar, wir hätten auch ein anderes Stück nehmen können, aber es geht ja um genau das, dass Eltern diese Geschichte kennen, seit sie klein waren und jetzt ihren Kindern vorlesen. Und das ist ja das Schönste, dass das ein Familienerlebnis wird.
Das hat Helmer Heine gerade auch schon gesagt, dass alle Menschen sehnen sich nach Freundschaft und die Bücher von ihm sind nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen, die es mit vorlesen.
Ja.
Wenn jetzt feststeht, wir führen Helmer Heine Freunde auf, was passiert dann bei dir im Büro oder bei dir am Schreibtisch, sage ich mal? Also was ist dann deine Aufgabe in diesem WLT-Gefüge?
Wir begleiten die Proben, wir gehen mit in die Proben rein. Wir legen eine Perspektive von Kindern drauf und in dem konkreten Fall haben wir zum Beispiel Probepublikum von unseren Partnerkindergärten organisiert. Das heißt, es gibt ja interaktive Teile in dem Stück und wir kümmern uns dann darum, dass Kinder kommen, dass die SchauspielerInnen mal mit Kindern proben können, dass die Regie, die Regisseurin Sonja Schröder, dass die weiß, wie reagieren Kinder überhaupt auf das eine oder andere? Ist das vielleicht zu viel oder ab wann verlieren sie den Faden? Sowas. Wir erstellen die Materialmappe, wir gucken, was passt allgemeingültig zum Thema an theaterpädagogischen Übungen und packen die dann in die Materialmappe. Wir schauen ganz explizit, was gibt diese Inszenierung her, was können wir Besonderes für uns daraus ziehen an Übungen. Zum Beispiel, wenn wir die Vorbereitungsworkshops starten demnächst, dann gehen wir mit einem Koffer voller sonnengelber Requisiten in die Vorbereitungsworkshops. Genau.
Wieso ausgerechnet sonnengelb?
Die Ausstatterin von dem Stück, Anja Müller, hat eben diese zwei Welten, die in dem Stück vorkommen, ausgestattet, konzipiert. Und die Bauernhofseite, die ist sonnengelb. Mullewapp ist in dem Stück vom WLT sehr gelb. Sämtliche Requisiten, die es da gibt, Gegenstände sind gelb. Einfach damit dieser Bauernhof so schön gelb ist. Und das wollten wir für die Vorbereitungsworkshops zum Beispiel mit aufgreifen.
Was passiert dann? Also ihr steht dann da mit dem Koffer in der Mitte von der Klasse und wenn ich da jetzt sitze, was erlebe ich dann als Kind?
Da bin ich gespannt, wie das wird mit den Kindern, weil Kinder spielen ja von ganz alleine. Kinder spielen ganz automatisch. Man muss Kindern Spielen nicht beibringen. Es wird dann oft spannend, wenn man in Klassen geht und dann hat man eine gelbe Klobürste dabei. Das ist mein Lieblingstheaterrequisit. Und diese Klobürste kann in einer Übung alles sein. Diese Klobürste ist alles, nur keine Klobürste. Und dann wird die weitergegeben und in einem Moment ist sie eine Gitarre, im nächsten Moment ist sie eine Glühbirne, im nächsten Moment ist sie eine Flöte. Die Kinder kommen da auf wirklich viele tolle Ideen. Sowas zum Beispiel. Ja, und es passiert ja auch im Stück, dass Gegenstände als etwas anderes verwendet werden. Es ist Teil der kindlichen Fantasie, dass der Tennisschläger plötzlich ein Paddel ist.
Oder eben der Hahn selbst zum Segel wird, wie er da auf dem Boot steht, ne?
Zum Beispiel, ja.
Wie war das denn, als ihr zum ersten Mal Testpublikum da hattet? Also da saßen dann die Kinder und haben quasi zum ersten Mal so die Rohversion gesehen. Das Stück ist ja wirklich alt. Also Anfang der 80er ist es zum ersten Mal erschienen, ist es rausgekommen. Und man könnte ja meinen, es ist schwierig, so einen sehr, sehr alten Stoff nochmal an Kinder von heute zu verkaufen.
Ich glaube, bei einem so universellen Thema wie Freundschaft, das ist wirklich zeitlos. Die Kinder saßen da und haben gestaunt. Für einige war diese Probe, die war ja im Probenraum mit noch nicht fertigem Bühnenbild, noch nicht fertigen Kostümen. Und die Regisseurin hat es eingeleitet mit, guck mal, wir haben hier heute unser Spielzimmer. Das ist die Bühne und da ist euer Spielzimmer oder ja, heute euer Zuschauzimmer. Wir bitten euch nicht, in unser Spielzimmer zu gehen und einfach zu gucken. Das fand ich ganz großartig, wie die Regisseurin das gemacht hat. Und die Kinder saßen da und haben gestaunt und wurden hinterher auch gefragt, waren manche Sachen zu doll? War was zu schlimm? Weil vor allem im zweiten Teil wird es sehr herausfordernd für gerade die jüngeren Kinder. Die haben alle hinterher gesagt, war alles prima, war toll, war lustig. Die haben an einer Stelle auch sehr gelacht, als, ich glaube, ich kann es verraten, das kommt ja auch im Trailer vor, als der Hahn zum Beispiel gerupft wird. Das ist für einige Kinder extrem herausfordernd und vielleicht auch überfordernd und für andere Kinder total lustig.
Wer das Buch jetzt kennt und das gerade gehört hat, Hühnchen rupfen, warte mal, das kam noch so gar nicht vor. Das Theaterstück ist keine 1:1 Version des Buches, ne? Wäre ja auch schwierig, haben wir schon drüber geredet. Immerhin hat das selbst geschrieben. Umreiß doch vielleicht mal für alle, die jetzt das Theaterstück noch nicht kennen von früher oder von woanders, was ist der große Unterschied beim Theaterstück? Was ist quasi da die Story?
Der erste Teil, was da vorkommt, Fahrradfahren, Schiff fahren oder Boot fahren, das kommt vor. Das ist eingebettet in die Geschichte. Es geht los mit, ein Ei ist weg. Ein Ei von den Hühnern ist weg. Oh je, was passiert? Die Freunde nennen die Figur, die das Ei vermutlich geklaut hat, Kannibalin. Auch erstmal überraschend. Von den Kindern wurde die im Nachhinein immer Köchin genannt. Die hat auch eine Kochmütze auf. Ja, und dann machen sie sich auf den Weg, um das Ei zu finden, um dem Ganzen noch einen Rahmen zu geben. Die drei Freunde werden quasi zu Detektiven und lösen den Kriminalfall um das verschwundene Ei. Genau, ich hatte vorhin schon gesagt, der Bauernhof ist sonnengelb. Wenn die Bühne gedreht wird, kommen sie in der Küche dieser Kannibalin, sprich Köchin, an. Die ist dann sehr technisch und türkisgrün und ganz anders. Und ja, natürlich, die Köchin wollte das Ei essen und dann sieht sie, oh, da ist ein Hühnchen und ein Schwein. Interessant, das finde ich appetitlich, das will ich haben, das will ich essen. Das ist natürlich herausfordernd. Hier wäre es wichtig zu sagen, grundsätzlich müssen vierjährige Kinder, wenn sie das erste Mal ins Theater gehen, darauf vorbereitet werden, dass sie ins Theater gehen, dass da echte Menschen sind, die ihnen was vorspielen. Im Alter von 4 fängt es so an, dass Kinder begreifen, was ist real, was ist fiktiv. Wenn sie etwas im Fernsehen sehen, okay, das ist eine ausgedachte Geschichte. Dadurch, dass es im Theater so unmittelbar und echt ist, kann es für manche Kinder sehr herausfordernd sein.
Unter anderem deswegen macht ihr wahrscheinlich auch die Vorbereitungskurse, damit den Kindern quasi klar wird, das ist Theater und wie funktioniert Theater?
Zum Beispiel, ja. Aber die Vorbereitungskurse haben viele Gründe, genau.
Mhm. Was wären denn noch andere Gründe für die Vorbereitungskurse? Das ist so schön übergeleitet, da wusste ich ja.
Unbedingt. Mein Ziel ist es ja natürlich, dass Kinder Theater erleben mit allem. Theater sehen, aber eben auch durch Theater spielen. Und das schaffen wir eben durch die Vorbereitungskurse und Nachbereitungskurse. Die Kinder können bei uns auch selbst Theater spielen, im Kinderclub, im Jugendclub. Es gibt auch einen Erwachsenenclub, die sind alle immer sehr nachgefragt, diese Kurse. Und das gehört für mich zum Gesamtkonstrukt ästhetische Bildung, dass Menschen auch selbst Theater spielen. Weil für einige Kinder oder Jugendliche oder Menschen mag es toll sein, in einem Sportverein zu sein. Andere lernen ein Musikinstrument. Theater ist für mich, dadurch, dass man alles sein kann, potenziert sich das, dieses Selbstwert, diese Selbsterfahrung. Und ich bin Theaterpädagogin, weil ich es liebe, dazu beizutragen. Das ist der Grund, warum ich beim Theater hängen geblieben klingt falsch. Das ist der Grund, warum ich seit dem Kindergarten mich für Theater begeistern kann. Und ja, ein kulturelles Schlüsselerlebnis ist für Menschen wichtig, so ungefähr bis zum Alter von 12, damit sie auch im späteren Leben den Wert von Theater oder von Kultur allgemein schätzen.
Wie erlebst du das denn in den Kursen, die ihr mit den Kindern macht? Was macht Theater mit denen?
Kleine Anekdote. Wir hatten eine Theaterferienprojektwoche für die 6- bis 10-Jährigen. Die war in der Endprobenwoche von Freunde. Und in den ersten Tagen hat die Gruppe sich kennengelernt. Wir haben Sockenpuppen gebastelt. Und am Mittwoch haben wir Szenen entwickelt und es gab nur Streit. Die ganze Zeit Streit, Gefeilsche um die beste Idee und grantige Kinder und Gruppen, die nicht mehr zusammenarbeiten wollten. Ja. Und dann kam der Donnerstag. Wir haben uns eine Probe angesehen. Es gab mal wieder Testpublikum. Und danach waren die Kinder inspiriert, irgendwie scheinbar zusammenzuarbeiten. Und es wurden Lösungen gefunden für das, was am Mittwoch noch vollkommen im Argen lag, haben sich plötzlich einfach Szenen entwickelt, als hätte sich ein Schalter umgelegt. Vielleicht lag es daran, was inhaltlich gesehen wurde. Das mag sein, aber meine Erfahrung ist, Theater an sich, die Erfahrung, etwas zusammen zu erschaffen, wirkt quasi gewaltpräventiv.
Du hast schon gesagt, die Kinder haben sich dann danach vertragen oder zumindest waren kompromissbereit beim Zusammenarbeiten. Wie fanden die denn das Stück? Ja, da war ja quasi letzte Probewoche, da wird's ernst. Wie fanden die Kinder das Stück, mit dem du dann da gesprochen hast?
Oh ja, das war ein schönes Gespräch. Ich habe immer die jüngeren Kinder zuerst gefragt und dann durften die Älteren was sagen. Ich hatte gefragt, woran erinnert ihr euch? Was war euch wichtig? Freundschaft. Alle kümmern sich um das Ei, nicht nur der Franz. Dass das Ei verschwunden ist, war wichtig. Und dass das Ei gerettet wurde. Und dass die Köchin da reingeschubst wurde. Ja, ich habe gefragt, was die Kinder denn da gesehen haben im Bühnenbild. Was war das denn, das da rein? Eine Saubermachmaschine, eine Zupfmaschine, eine Spülmaschine, ein Absaugding. Ja, die Kinder haben da sehr viel drin gesehen. Oh, ein Tierkäfig. Ein Tierkäfig gab es auch, wurde gesehen.
Den sieht man auch im Trailer, ne? Wo die so da halb drin stecken.
Ja, genau, Das war quasi ein überdimensionales Fritteusengitter. Das haben Kinder auch erkannt, aber der Käfigaspekt spielte dann schon eine Rolle. Ja. Ich hatte zum Beispiel gefragt, Stichwort ästhetische Bildung, was war denn mit diesem Bühnenbild? Warum war das denn auf der einen Seite so gelb und auf der anderen Seite nicht? Und die Antworten, die waren auch Gold wert von ja, die gelbe Farbe war leer, die gelbe Farbe war zu teuer oder die Malerin hatte einfach keine Lust mehr, gelb zu malen. Und dann kommt da so ein Kind, 7 Jahre alt, das die ganze Zeit, die ganze Woche über wie in seiner eigenen Welt wirkte und man nicht das Gefühl hatte, bekommst du viel mit, was wir hier machen? Und dieses Kind sagt dann, damit die Küche ganz, ganz anders aussieht als der Bauernhof. Und man denkt sich, oh, Gänsehaut, da hat gerade ein 7-jähriges Kind
das Konzept begriffen.
Ja, ne? Ja. Und wir merken das auch, also unsere Rucksackschulen oder Rucksackkindergärten nennen wir die Kooperationen mit den Kindergärten und den Schulen hier in Castrop-Rauxel. Da ist ja das Konzept, dass die Schulen gewährleisten, einmal pro Schuljahr kommen alle SchülerInnen der ganzen Schule ins Theater oder wir kommen mit einem Klassenzimmerstück in die Einrichtung, sowas geht auch. Und dazu gehört ein kostenloser Vor- oder Nachbereitungsworkshop oder ein Nachgespräch mit dem Schauspieler, der Schauspielerin. Und wir stellen über die Jahre fest, dass SchülerInnen einen Geschmack entwickeln. Also das klingt so banal, ja, aber dann sagen sie, ja, das hat mir jetzt gefallen, das Bühnenbild letztes Jahr war besser. Und da fängt es an, spannend zu werden, dass man wirklich merkt, oh, SchülerInnen erinnern sich länger daran und es wird interessant.
Du hast mit den Kindern dir die Proben angeschaut, ihr bereitet die Workshops vor. Wenn du jetzt überlegst, ganz am Ende, wenn die Kinder applaudiert haben und der Vorhang zugeht, was sollen die vielleicht mitgenommen haben aus dem Stück?
Ich glaube, sollen tun die gar nichts. Ich finde die Frage richtig schwierig zu beantworten, weil ein Theater ist im besten Fall dafür da, Fragen zu stellen und nicht Antworten zu liefern. Und Kinder ziehen hoffentlich für sich das raus, was sie aktuell brauchen.
Also ihr wollt gar nicht erreichen, dass Kinder sagen, Freundschaft ist das und das? Das ist nicht das Ziel.
Wenn Kinder daraus mitnehmen, okay, Freunde streiten mal und vertragen sich wieder, super, wäre ich glücklich. Und wenn sie was ganz anderes für sich rausziehen können.
Gelb ist eine schöne Farbe.
Gelb ist eine schöne Farbe, ja. Großartig.
Ja, vielleicht ist es ja auch das, was am Ende Theater so wertvoll macht, dass jeder was anderes mitnimmt.
Unbedingt, weil der Satz, was will der Künstler uns damit sagen? Theater muss nicht erklärt werden. Menschen ziehen das für sich raus, was sie sehen.
Ein schönes Schlusswort, glaube ich, für unser Gespräch. Vielen Dank, dass du heute hier warst und ja, war sehr, sehr spannend.
Danke, dass ich da sein durfte.
Wenn ihr nach diesem Podcast-Spezial jetzt sagt, das muss ich unbedingt sehen oder das möchte ich mit meinen Kindern sehen, dann habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die schlechte Nachricht, mittlerweile ist die Vorstellung am 3. Dezember in Castrop-Rauxel ausverkauft. Es gibt später zwar noch 2 Vorstellungen hier, die sind aber nur für Kindergärten und Schulen. Die gute Nachricht, es gibt noch andere Aufführungen, zwar nicht in Castrop-Rauxel, aber dafür in der Umgebung, also in unseren Nachbarstädten. Die Termine, die findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank an Helme Heine, Michaela Cordes und das WLT, die mit uns an dieser Folge gearbeitet haben. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ruft vielleicht mal eine gute Freundin oder einen guten Freund an. Im Alltagsstress kann sowas ja ganz schnell mal untergehen. Wir hören uns am Freitag wieder für unsere ganz normale Nachrichtenfolge. Bis dahin, Glück auf!